Hallihallo und herzlich willkommen zum Fierce Female Lifting Podcast. Heute in einer richtig coolen Runde. Und zwar, wir haben zwei ganz besondere Gäste da am Start. Zum einen den Christian und den Manuel vom Progressive Muscle Talk.
Na? Progressive Muscle Talk.
Progressive Muscle Talk. Kommt hin. Ich hoffe, ihr habt alle schon quasi die Folge davor schon gehört. Jetzt ist quasi Folge 2 oder Teil 2 von unserem Collab. Ja, wie geht's euch? Was hört ihr? Was macht ihr? Wollt ihr vielleicht, falls die Leute doch noch nicht zugehört haben, kurz über euch erzählen? Manuel, wer bist du? Was machst du? Und
wie gesund bist du?
Genau.
Also ich bin einer von zwei aus der Runde, der wirklich gesund ist. Ja. Hoffentlich die anderen zwei auch. Gute Besserung. Grüße gehen raus. Wer bin ich? Manuel, einer der beiden Progressive Muscle Talk Boys.
Ja. Oder auch die Oring Boys genannt.
Die Oring Boys. Und ja, das bin ich.
Das ist er. Und ich bin der Chris. Der zweite Oring Boy. Kennt man auch als Chris
Therapy.
Christian Küss, nennen mich die Leute auch. Und ja, wer bin ich?
Du bist mein Coach.
Ich bin,
also wenn ich immer über meinen Coach rede, das ist er.
Ich bin Petras Coach, yes. Fühle mich geehrt an dieser Stelle hier sein zu dürfen und bin auch generell sonst Coach, also ich coach nicht nur die Petra und trainiere im Gym aller Gyms, das Gym, also im besten Gym der Welt, kann man schon so sagen. Und ja, das war's eigentlich soweit. Gibt es nicht mehr so viel Interessantes, was man sagen könnte.
Wie fit und bist du?
Ich bin nicht so fit, aber ich fühle mich fitter als gestern. Und gestern war ich schon ein bisschen fitter als vorgestern. Ja, also.
Und der Progress ist wichtig, um den geht's.
Ja. Progression is everything.
Ja. Doch, dann nächste ganz wichtige Frage. Ja. Was sagt denn Ring von der Readiness heute?
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geschaut, das ist mein Live-Check. Ich gehe davon aus, dass es heute schon deutlich besser ist. Die Woche war ein bisschen Katastrophen, aber heute haben wir geupdatet. Ja, 62, okay. Ich habe zu viel erwartet. Aber ja, wir sind im roten Bereich, wie immer. Aber ich fühle mich besser, als der Ring sagt, das ist wichtig. Oder?
Also, subjektive Readiness ist immer der wichtigste Parameter irgendwo.
Für Hypertrophie.
Also, ja, für Hypertrophie. Ja, Key Driver for Hypertrophy. Ja, not volume, no. It's actually the readiness. Yeah.
Yep.
Alter. Nope, it's nothing.
Okay. Das ist nicht unser Podcast.
Das ist nicht unser Podcast, stimmt.
Wir zusammen essen.
Ja, also wir fühlen uns geehrt, dass wir hier sein dürfen. Was verschafft uns eigentlich die Ehre?
Ja, wir wollen heute ein bisschen über, also wir haben ja schon quasi über so Mann- und Frauenunterschiede im Training geredet und heute wollen wir ein bisschen spezifischer hineingehen und zwar so Prep-Bodybuilding. Mhm. Was gibt es da für Unterschiede? Wie waren ihr beide, die Melanie und der Manuel, ihr seid ja beide letztes Jahr, es ist ja schon 2020, ich vergesse das immer. Seid ja letztes Jahr auf der Bühne gestanden, beide zum ersten Mal, und da wäre es eigentlich ganz interessant, so die eure Erfahrungen und so die Unterschiede, also ob wir halt da eigentlich tatsächlich sehr massive Unterschiede entdecken oder ob es eigentlich eh gleich ist.
Okay.
So auf die Art. Melanie, was magst du mal erzählen?
Wollen wir gleich mit Wettkampferfahrungen selber ein bisschen anfangen und dann schauen, wo es uns hinführt?
Mhm. Ist gut.
Also ich glaube, der größte Unterschied ist, ich habe ein Bikini angehabt und du nicht.
Das ist immer wichtig.
Kann man mal so sagen, glaube
ich. Das ist immer wichtig. Macht schon mal Sinn.
Hat deine Hose geglitzert? Nein, oder?
So ein bisschen Glaze ist schon drauf. Schon. Aber nicht so dezent. Metallica.
Und dezenter Metallica Glaze.
Gestatten.
Aber
schon ein bisschen eher bleiben auf der Bühne, das ist nicht. Ja. Aber einfach deutlich günstiger, das kann man sagen, als der Bikini.
Das ist allerdings richtig. Ich glaube, das ist einmal so einer der größten Unterschiede. Generell die Kosten für die ganze Wettkampfsaison und die Wettkämpfe selbst von Frauen und Männern.
Das komplett irre.
Weil ihr Männer habt halt echt nur den Posing Slip und Tanning und halt die Reisekosten oder sowas. Und wir Frauen, wir haben halt Haare, Make-up, Schuhe. Wie heißt das? Ohrringe.
Wie heißt das? Wobei der Machete war ja auch wachsen, oder? Das Waxing.
Ja, der war wachsen.
Also das.
Ja, das kommt jetzt bei noch, muss ich sagen. Ja. Oldschool rasieren. Ich glaub, das war bei mir aber ein großer Fehler, dass ich das gemacht habe.
Das Rasieren?
Ja, war ein großer Fehler. Weil ich habe dir das ja erzählt, ich habe mich rasiert, Ganzkörperrasur, habe mir danach Feuchtigkeitscreme drauf getan. Und dann hatte ich am Wettkampftag das Problem, dass meine Farbe 2,5 Stunden nicht getrocknet ist. Ich bin 2,5 Stunden in dem Trockenraum gestanden und die Farbe ist nicht...
Wegen dem Rasieren oder wegen der
Feuchtigkeit? Wegen der Feuchtigkeitscreme.
Ach so, okay.
Und wenn ich das professionell, wenn ich das professionell machen hätte lassen, hätte ich das Problem wahrscheinlich nicht gehabt.
Das aber Rasieren jetzt. Das ist Training.
Nein, das ist
Rasieren. Oder die Feuchtigkeitscreme.
Professionelle Feuchtigkeitscreme.
Ja.
Interessant.
Nur so Fact am Rande. Gleich erstes Learning aus dem Podcast. Machst das Rasieren professionell und gibt keine Feuchtigkeitscreme.
Und Spaß genug Geld als Frau.
Ja, wie viel hat dir die Wettkampfsaison insgesamt gekostet, weißt du es circa? Mit Reisekosten, mit allem drum und dran?
Ja, ich meine, dadurch, dass ich nach Amerika geflogen bin, ist halt deutlich mehr in UK. Aber die Wettkampf an sich ist jetzt mal so 200 pro Wettkampf, 250 pro Wettkampf.
Jetzt echt?
Ja.
Wahnsinn. Also 3 Wettkämpfe hast du gemacht, oder?
Ja.
Also 600, 800?
Ja, ich denke so 250, 200 pro Wettkampf, glaube ich, kann man nicht hin.
Wahnsinn.
Plus Fotos vielleicht 250. Dann eben das Slip, glaube ich, $90 oder sowas.
Ah, schon so teuer?
Ja, ein bisschen was kostet schon.
Ja.
Weißt du, mein Metallica Premium Slip, das ist nicht stabil. Und ansonsten die ganzen Kosten wie Coach etc. kommen halt auch noch dazu. Aber abgesehen davon ist es halt deutlich günstiger für Herren.
Schon,
ja. Schon mal ein sehr gravierender Unterschied.
Das ist mal richtig gravierend.
Ich meine, der Bikini kostet...
Bei meiner hat es 600 Euro gekostet.
Mein Gott!
600, ja. Und dann mit... Also ich glaube, alleine Bikini-Schmuck und Schuhe haben über 1000 Euro gekostet. Weil ich habe ja ein zweites Paar Schuhe gebracht. Wo ich dann glücklich drüber war, dass ich es hatte am Wettkampf morgen in der Früh. Da haben wir zusätzliche Stressfaktoren als Frau. Du musst an viel mehr Sachen denken. Du musst an viel mehr Sachen denken am Wettkampftag selber. Als Mann nimmst du deinen Slip mit und that's it.
Mhm. Ja, und dein Essen halt. Vergessen. Den darfst du nicht vergessen.
Ja,
dein das wäre ein Problem.
Das war schlecht.
Stehst du in der Kälte
kleinen Stunde Dose zwei, hast du einen zweiten gehabt?
Nein.
Hast du eigentlich ihn im Handgepäck gehabt?
Ja, immer. Ganz, ganz wichtig. Da macht jeder immer bei jeder, alle 5 Minuten einmal checkt. Okay, Posing Slip noch, alles gut. Der darf nicht weg sein, weil das Game Over. War's. Vorbei.
Wobei ich glaube, sowas oder sowas in der Art kriegst du schneller mal irgendwo spontan zu kaufen, als ein Wettkampf beginnt.
Und der Kevin letztens irgendeine Story gepostet, wo er gesagt hat, dass er bei einem Wettkampf 100 Sekunden Zeit gehabt hat, um einen neuen Posing Slip zu kaufen.
Ich weiß nicht.
Irgendeine ganz crazy Story hat er da gepostet. Yeah. Ja, voll. Denkt am Wettkampf war das. Okay. Aber ja, kriegst schneller, aber es ist halt ein Pain in the ass zu bekommen.
Das ist schon, ne?
Ja, vom Fall man muss, wie gesagt, immer mit einer her, sollte halt schon Metallica sein.
Es soll schon passen.
Ja.
So generell.
Ach, wäre auch gut.
Ja.
Das haben eigentlich fast immer alle schwarze Hosen an, gell?
Nein, aber gar manche... nicht unbedingt. Aber schwarz ist halt basic. Das ist immer so safe reinisen in das Ganze. Erste Saison einfach mal schwarz nehmen. Nicht zu riskant unterwegs sein. Einmal schwarz und nächstes Mal dann babyblau.
Babyblau?
Passend zum Babyface dann?
Ja, ja, Alter, bis Prep Babyface. Das ist wieder der Grund, bei dem man blau kommt.
Ja, schon?
Ja, ja.
Stimmt. Ja, voll.
Auch süß.
Ist auch süß.
Auch süß.
Ja, so viel mal zu dem gravierenden Unterschied zum Thema Bikini. Also Bikini. Da sind wir
der ist schon mal
hängen geblieben. So. Ja.
Ja.
Da kann man auch schon mal länger drüber sprechen. Dann.
Da kann man schon mal
drüber sprechen. Ja, ich glaube, über Bikini kann man richtig, also gerade alleine über Bikinis kann man viel reden.
Ist halt mal eine Folge über
Bikinis
machen. Ja, ja.
Das machen wir echt.
Ja, sollten wir auch dann vielleicht.
Mhm.
Über Bikinis?
Ja, nur Bikinis eigentlich.
Ja, nur Bikinis.
Ja, nächste Collab-Episode dann halt, oder?
Über Bikinis.
Immer einfach 40 Minuten über Bikinis.
Bikinis. Ja, voll
machen. Ja, wenn ich dann so weit bin, dass ich mich an bestelle oder mich entscheiden muss. Da könnten wir dann eine Folge machen oder so.
True. Ja,
definitiv.
Jetzt sollten wir aber vielleicht mal über ein anderes Thema
lernen. Genau, das ist nicht der einzige. Aber es waren schon viele Learnings dabei, das heißt, es passt schon.
Okay.
Ja, das ist schon
danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Schon mal ein guter Punkt gewesen. Ja, Manu, wie bist du in die Prep reingestartet? Ja, bist du eher so voll aggressiv?
Du voll rein, Alter.
Voll rein?
Oder komplett?
Also im Hinblick auf das Defizit, mhm. auf die Aggressivität.
Mhm. Anfang war ziemlich aggressiv, mhm. aber nicht spürbar aggressiv, weil ich sowieso fett war und dementsprechend die ersten 10 Kilo waren ja easy.
Mhm.
Aber Anfang war einfach der Anfang war ich so ein Minicut, weil wir vorher erwähnt haben, dass es eher Arsch ist für Frauen. Mhm. Das heißt, das kann man vielleicht gleich mal als Unterschied betrachten. Aber der Anfang war sehr aggressiv, nicht von den Gesamtkalorien her, aber einfach vom generellen Defizit und von der Rate of Loss.
Mhm.
Also ungefähr die ersten 10, 12 Wochen eigentlich für ungefähr 1% pro Woche,
mhm.
was schon ziemlich hoch ist. Aber wie gesagt, das genieße ich von der Hand. Wie war das bei dir?
Bei mir war es genau anders. Ich meine, man ja, muss halt auch sagen,
das du hast kürzer gepreppt auch, gell?
Ich habe 26 Wochen gepreppt insgesamt, okay, also ein halbes Jahr. Das ist schon lang eigentlich.
Okay,
ja. Ist dann aber wirklich rein geeased. Also ich habe angefangen, ich muss ehrlich sagen, meine prozentuelle Rate of Loss weiß ich nicht, habe ich nicht gewusst, ist mir auch lieber so. Aber wir sind halt echt reingestartet mit 2300 Kalorien. Also da ja. ist um gar nichts gegangen. Aber ich finde es halt so lustig, dass du schon erwähnt hast, die ersten 10 Kilo sind so locker runtergegangen,
ja.
weil ich habe ja insgesamt nur ja. 11 Kilo abgenommen.
Ja.
Also meine ganze Wettkampf-Rap waren halt das, was du so am Anfang schneller mal runter hattest.
Ja.
Also das ist ja schon mal ein gravierender Unterschied, kann man sagen. Ja. Wettkampf-Rap, Frauen und Männer, so absolut gesehen, müssen halt Männer viel mehr abnehmen. Oder Frauen viel
ja.
weniger.
Mhm. Ja.
Außer du bist halt wirklich ja. fett. Aber
ja, meistens. Ja, das haben wir in der letzten Episode schon angesprochen. Jetzt genau. bei uns, dass Männer am Ende eines Aufbaus oder tendenziell auch am Anfang von einer Prep potenziell mehr Körperfett akkumuliert haben, wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle so über den Durchschnitt gesehen, als jetzt eine Frau.
Ja,
exactly.
Also genau deswegen auch irgendwo, dass man.
Was aber jetzt nicht heißen soll, dass dann Frauen kürzer preppen, sagen wir, wie ja. die Melly schon sagt, sie hat auch 26 Wochen gepreppt,
ja.
Was auf jeden Fall eine gute da ist
mhm.
und was man halt auch braucht, auch als Frau. Und selbst wenn jetzt nur ein paar Kilo runter müssen, nur ein paar Kilo, was halt prozentual gesehen dann eh auch einiges ist, mhm. weil zum Beispiel Mary hat, glaube ich, von 60 Kilo ungefähr oder sowas in die Richtung auf 47, 48 runter,
mhm.
und die Mary war halt vorher schon lean und 12 Kilo sind halt prozentual gesehen mega viel
mhm.
in dem Fall auch.
Mhm.
Das heißt, nur weil du eine Frau bist, heißt nicht, dass du insgesamt weniger verlieren musst, immer. Und kurz preppen kannst oder was auch immer. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig.
Es kommt aber auch darauf an, welcher Klasse du startest.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt, wie die Mary
war natürlich. Ich glaube, dass man generell im Bikini jetzt nicht so extrem lean werden muss.
Das stimmt.
Ja. Ja.
Du sollst ja gar nicht ripped sein
ja,
in der Klasse.
Ja.
Das ist, ja. so weit runter sollst gar nicht gehen. Du wirst ja eher abgewertet, wenn du zu hart bist.
Ja.
Von dem her. Das stimmt, hundertprozentig. Ja, wie lange hast du insgesamt gepreppt? Was war so die Dauer bei dir?
Ich glaube so. Ich weiß es nicht genau, ich glaube es ist 35 Wochen war der letzte Wettkampf dann so in die Richtung. Also Mitte Februar bis Ende Oktober.
Okay.
Also bis zum ersten Wettkampf waren es wie viel?
Da waren es glaube ich 30.
Mhm.
Okay.
Okay.
Und dann waren es auch noch 6 Wochen dran, also, 5,
ja.
also 35.
Mhm.
Stimmt, bei dir war ja dann so viel Zeit zwischen den Wettkämpfen noch.
Ja, genau, schon ziemlich.
Das war bei mir zum Beispiel gar nicht. Ich habe den ersten Wettkampf nach 26 Wochen gehabt und dann eine Woche drauf den zweiten und dann das war's.
Okay.
Also meine Saison war ja mega kurz eigentlich.
Mhm.
Von dem her hat sich das Ganze eher kürzer gestaltet.
Mhm.
Wann war bei euch beiden so der Zeitpunkt, weil du hast gemeint, es hat zwar relativ radikal eingestiegen, aber es hat sich für dich am Anfang nicht wie Diät angefühlt. Ich schätze mal bei dir auch nicht. Wann war bei euch beiden so der erste Zeitpunkt, wo du sagst so, bug, jetzt merke ich, dass ich jetzt wirklich auf Diät bin?
Der 1. Juli.
Also wirklich eigentlich der
1.
Juli.
Sogar mit Tag genau. Was war am 1.
Der
Juli?
Der 1. Juli.
Das war,
was also, ist passiert?
Das war eigentlich wirklich der 1. Juli, weil das ein wichtiger Faktor bei der Andi, weil der Andi ist weggefahren im Juli. Der war bis Ende Juni war er hier, das heißt, ich habe immer ein Trainingsamigo gehabt. Und dann nicht mehr. Das heißt, im Sommer habe ich alleine trainieren müssen, was ich nicht gewohnt war. Das war schon mal das war so ein Abfuck für mich, das war absolut irre. Also im Sommer war ich vom Abfuck-Level her ganz, ganz weit oben, also ich dann wieder einpendelt. Aber der 1. Juli, also generell Sommer, so die letzten 12 Wochen, 10, 12 Wochen waren halt, spüren wir schon, schon viel Hunger und Beine schwer. Also das war so bei mir der Zeitpunkt.
Ja.
Bei dir wahrscheinlich ähnlich.
Ungefähr, ja. Also bei mir war ja das erste Drittel meiner Prep noch im Auslandssemester und bin ja im Juni dann heimgekommen und das war schon ein mega Switch in der Routine, weil ich halt dann auch... Ich hatte ja keine FH mehr und irgendwie auch sonst keine Verpflichtungen,
ja,
muss man dazu sagen. Und es war halt so komplett aus der Routine rausgekickt und es hat schon gedauert, bis ich da wieder reingekommen bin. Und dann im Sommer halt so war es da, das war für mich auch heftig. Also da, das war schon schwierig, also auch so 10 Wochen ungefähr, ab 10 Wochen out. Also, ja.
Die fucking 10 Wochen, die letzten.
Ja, schon. Hattet ihr eigentlich irgendwie, ich meine, Refeeds habt ihr ja gemacht, das weiß ich ja. Wie haben die ungefähr ausgeschaut?
Wir haben das gewechselt, wir haben angefangen mit 3 Refeeds pro Woche, wo aber nicht wirklich viel Unterschied war bei den Kalorien. Ein bisschen mehr Carbs, aber nicht weltbewegend. Das war so während der Phase, wo sowieso alles egal war, eigentlich einfach weniger essen, war easy. Dann haben wir irgendwann gewechselt auf 2 Hardcore-Refeeds. Hardcore als ungefähr Sprung von 2,8, 2,9 an moderaten Tagen auf 4,2 an Refeed-Tagen. Wow. Das haben wir dann eine Zeit lang gemacht und gegen Ende haben wir dann sogar 4 Refeeds immer pro Woche gehabt und 3 moderate Tage. So hat das ausgeschaut. Wir haben das ziemlich gewechselt immer. Manchmal hat das besser funktioniert, manchmal das andere. Zum Beispiel die 3 Refeeds mit moderaten Kalorien mehr hat dann irgendwann nicht mehr wirklich was geholfen. Je länger die Prep dauert hat, also die Effektivität von dem Ganzen ist irgendwie verloren gegangen. Deswegen haben wir dann eben aggressivere Refeeds gemacht. Aber so ungefähr. Bei euch? Bei dir?
Ganz anders. Okay. Also ich habe von Anfang an 2 Refeeds pro Woche gehabt, immer am Wochenende, Samstag, Sonntag und das bis zum Schluss. Okay. Und bei mir war es halt so, dass zum Schluss, also am Anfang habe ich den Unterschied zwischen Refeed und den Low Days quasi noch richtig gespürt, weil es halt echt ein grober oder großer Kontrast noch war.
Ja.
Und zum Schluss hat es halt fast keinen Unterschied mehr gemacht. Dann habe ich halt statt 1500, habe ich jetzt 1900 Kalorien gegessen. Mhm. Das spürst fast nicht.
Wie
das
groß halt, war es am Anfang?
Ich glaube, das meiste waren es schon so 500, 600 mindestens. Also ich glaube, das war schon mehr auf alle Fälle. Mhm. Und am Anfang haben sie mich noch rausgerissen und zum Schluss war es halt eigentlich, habe ich mich nicht mal mehr auf die Refeeds gefreut, weil ich an den Tagen dann eh schon mehr Hunger hatte als sonst und eigentlich nur mehr weiter essen wollte.
Ja.
Also das war dann schon nicht mehr so der Wahnsinn. Aber ich war froh, dass ich es eben regelmäßig immer am Wochenende gehabt habe, weil ich halt eine Routine gehabt habe. Wenn es jetzt immer gewechselt wäre, das hätte mich zerstört. Dasselbe war zum Beispiel bei mir mit einem Deload oder so. Also ich könnte es nicht, ich hätte es auch in der Prep nicht gekonnt, dass ich einfach so, wie es viele halt angehen, 4 Tage nicht trainieren gehe. Das hätte mich so aus der Routine rausgekickt. Mhm. Ich habe diese extreme Routine mit jedem Tag genau um dieselbe Uhrzeit genau dasselbe mache. Ich habe das so gebraucht. Das war extrem wichtig für mich.
Wie seid ihr beide mit der Gewichtsfluktuation im Alltag umgegangen und der eigentlichen Zahl auf der Waage, weil wir in der ersten Episode darüber gesprochen haben, dass sich Frauen damit mehr auseinandersetzen als jetzt Männer. Wenn ihr einmal stagniert seid oder wenn der Weight Loss einmal nicht so da war, wie ihr es euch vorgestellt habt, wie seid ihr da damit umgegangen im Endeffekt?
Bei mir war das witzigerweise gar nicht so extrem, weil es bei mir eigentlich von Anfang bis zum Schluss relativ konstant runtergegangen ist. Mhm. Also ich habe halt wirklich fast jeden Tag auf der Waage ein bisschen weniger gehabt. Mhm. Es hat es fast nicht gegeben, dass ich Schwankungen hatte oder sonst was, weil ich halt so extrem routiniert war und immer dasselbe gegessen habe, immer zur selben Zeit trainiert, nie irgendwelche anderen Stressfaktoren, außer halt ich hatte eine Klausur oder sowas, aber sonst nie. Dementsprechend hatte ich das Problem gar nicht so extrem mit den Gewichtsschwankungen.
Hast du das also auch Hausessen komplett gestrichen in der gesamten Prep?
Nicht in der gesamten Prep. Im Auslandssemester habe ich es noch gemacht.
Aha.
Also da wollte ich es mir nicht entgehen lassen, dass ich noch auswärts esse, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder daheim war, habe ich es nicht mehr gemacht. Also so ab dem zweiten Drittel halt.
Okay.
Ungefähr. Dementsprechend war das halt auch kein Faktor, der halt dann mit reinspielen hätte können. Es wäre sicher gegangen, also von den Kalorien oder so wäre es sich schon ausgegangen, aber es war es mir dann einfach nicht wert, weil ich da zu dem Zeitpunkt eigentlich schon mit Hunger und so ein bisschen zu kämpfen hatte und da wollte ich halt dann eher Volumen essen. Also das war es mir nicht wert, dass ich dann sage, ich gehe irgendwo auswärts.
Ja.
Drum. Vor allem, weil ich ja auch kein Fleisch esse. Das heißt, jede Auswärtsmahlzeit wäre halt Zero Protein gewesen.
Ja.
Sehr schwierig gewesen.
Stimmt, ja.
Wie war es bei dir mit Gewichtsschwankungen oder sowas? Hattest du es?
Es war, wie gesagt, die ersten 10 Kilo waren easy, dann war bei 80 Kilo so das Plateau, weil es einfach mental, glaube ich, auch war. Hätte ich nicht gewusst, dass ich 80 Kilo wiege. Und unter 80 dann kommen, wäre es wahrscheinlich easy gegangen. Nur einfach so mental, dass ich einfach nicht Gewicht droppen wollte. Aber so generell ist es auch ziemlich gut vorangegangen eigentlich immer. Also es war jetzt nie so, dass wir jetzt irgendwie mehrere Wochen stagniert sind wie bei anderen, sondern es ist eigentlich immer recht zügig runtergegangen. So ist es nicht. Und vor allem die Rate of Loss war eh von Anfang bis Ende so, also wir haben so einen guten Puffer gehabt, immer das eh egal war, wenn jetzt eine Woche oder 2 Wochen stagniert wäre. Also, aber ich habe mit den Schwankungen auch keine Probleme gehabt eigentlich. Nur nach Refeed-Tagen logischerweise immer deutlich höher, wenn ich jetzt 20 Kalorien mehr als gefühlt.
Ja.
Aber sonst easy.
Ich hatte nach dem ersten Refeed-Tag immer noch einen Drop drin. Oder nicht immer, aber oft.
War mir auch eine Zeit lang so.
Ja. Weil es halt von der Menge, die ich mehr gegessen habe, jetzt nicht so extrem viel war. Aber genug, dass halt der Stress runtergeht.
Ja.
Und dementsprechend auch das Gewicht. Beim zweiten war es dann halt meistens nicht mehr so. Aber
okay.
Wie würdet ihr das jetzt machen, wenn ihr, ich meine, ihr preppt ja jetzt beide dieses Jahr Athleten, glaube ich, oder? Mhm. Werdet ihr bei jeder Athletin und jedem Athletin, beziehungsweise geht ihr das bei Männern und Frauen auch gleich an oder anders, Refeeds, eventuell vielleicht auch Diet Breaks oder sowas implementieren, oder wie werdet ihr das angehen?
Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Also ich würde es nicht gleich angehen bei Petra und Mario. Mhm. So wie ihr es schon beide angesprochen habt, bei Mario kann ich am Anfang deutlich aggressiver reingehen. Bei der Petra jetzt nicht. Ich meine, wir starten von einer Baseline mit rund 2700 Kalorien so im Schnitt jetzt. Und da macht es keinen Sinn, gleich mal auf 1500 runterzugehen, um da mal ein radikales Defizit reinzubringen. Das wäre total
gewissig.
Petra, 1500 Kalorien ab der ersten Märzwoche. Stabil. Ja, und bei Mario kann ich das halt deutlich effektiver und effizienter gerne mit einem riesigen Defizit beginnen. Er hat mir aus seiner Erfahrung schon mitgeteilt, dass er schon relativ viele Minicuts gemacht hat und da in relativ kurzer Zeit viel Körpergewicht, also sehr viel Körpergewicht verloren hat. Und deswegen werden wir uns dem Ganzen ein bisschen zunutze machen. Natürlich immer unter den Aspekten des Erhalts der Performance und natürlich des Wohlbefindens irgendwo bis zu einem gewissen Grad. Aber schon uns das zunutze machen eben, dass er ein Mann ist, die Hormonsituation natürlich eine andere ist und man da gleich am Anfang deutlich mehr rausholen kann, was den absoluten Verlust an Körperfett betrifft. Bei der Petra ist ganz natürlich ein bisschen sachter unter Anführungszeichen angehen, ja, ein bisschen reineasen, einfach einen konstanten Gewichtsverlust anstreben von Anfang an. Und auch am Anfang habe ich jetzt keine Refeeds eingeplant bei dir. So haben wir es zu Anfang von der letzten Diät auch gemacht. Also dass man überhaupt am Anfang ohne Refeeds am Anfang meiner Meinung nach nicht nötig, da die Energieressourcen sowieso jetzt da sein sollten. Und dann eben im Verlauf werden wir Refeeds je nach Bedarf einbauen. Mindestens 2 aufeinanderfolgende Tage. In den meisten Fällen werden es dann wahrscheinlich sogar 3 sein gegen Ende der Prep, um dann auch den Respond gegenüber Kohlenhydraten nochmal zu ermitteln, wie es eben mit dem neuen Körpergewicht dann ist. Und ähnlich werde ich es bei Mario auch machen, da kann ich mich halt ein bisschen mehr spielen. Ja. So, okay. mit Carbs und Refeeds etc. Aber eben auch im Verlauf der Prep schauen, auf welche Refeed-Parameter reagiert er gut und das dann einfach anwenden. Ja. Also ich würde jetzt nie nach einer richtig riesigen Struktur vorgehen und sagen, dass er jetzt einfach das so macht und dass ich nicht schaue, wie er darauf reagiert, sondern ich würde einfach schauen, auf was reagiert er gut und das würde ich dann anwenden.
Ja.
Bei dir?
Okay. Ja. Also ähnlich. Also ich werde nicht von Anfang an Refeeds implementieren. Ich habe 2 Männer, beziehungsweise 3 Männer und haben alle eine recht gute Ausgangslage von Kalorien, also sehr, sehr gute Ausgangslage, ähnlich wie bei mir damals, so dass man wirklich mal eigentlich die Hälfte essen könnte und es wäre doch immer mega easy. Mhm. Da werden wir gleich mal aggressiver reinfahren, zumindest bei einem, von Anfang an. Und beim anderen, der startet schon ein bisschen leaner, da ist auch, wie du schon sagst, ein bisschen einfach sachter rangehen das Ganze, ist halt nicht so easy, dass man es reinbrettern kann und alles runterholt. Aber grundsätzlich werde ich Refeeds auch nicht von Beginn an einplanen, sondern eher dann noch ein paar Wochen. Ich werde auf jeden Fall mal die ersten 4 Wochen wahrscheinlich auch nochmal easy Diät machen, ganz normal ohne Refeeds. Und dann mit der Zeit aber schon implementieren, damit wir sie auch einfach gleich da gewöhnen und wir beobachten können, wie du schon sagst, was funktioniert, welches Refeed, welche Refeed-Aufteilung etc.
Ja.
Aber Diet Breaks, hast du jetzt nicht angesprochen,
gell? Diet Breaks.
Habe ich nämlich auch jetzt nicht vor, dass ich jetzt fix plan. Mhm. Das heißt, wenn es jetzt nicht notwendig ist und wenn es nicht wirklich reinpasst, dann ist das nicht geplant. Und wir versuchen mit Refeeds das Ganze zu regeln. Mhm. Und das hat eigentlich bei mir zum Beispiel gut funktioniert, bei den meisten gut funktioniert, wo ich es beobachtet habe. Und ein Diet Break ist halt immer eine Sache, ob es wirklich zeitlich drinnen ist.
Das wollte ich mich auch gerade fragen. Das heißt, plant ihr eigentlich in der Prep dann quasi so einen Buffer ein, damit, falls ein Diet Break notwendig ist, dass es sich reinpasst?
Nicht unbedingt. Also, es ist schwierig. Man will natürlich eben ein paar Wochen früher fertig sein. Mhm. Aber ich rechne jetzt bei keinem damit, dass wir einen Diet Break machen.
Okay.
Ja.
Also, wie gesagt, wenn es mal irgendwie notwendig ist, wegen Stress oder was auch immer, dass man jetzt wirklich sagt, wir machen 1 Woche Diet Break, dann okay, und wenn es wirklich zeitlich drinnen ist, aber ich denke, dass es nicht der Fall sein wird bei den meisten.
Also ich rechne schon damit, dass wir einen Diet Break machen werden, aber zwischen die Shows, logischerweise. Also,
ja.
Ja, weil die Shows sind relativ weit auseinander.
Das ist ja dann nochmal ein ganz eigener Zeitraum.
Ja, genau. Zeitraum. Also, im eigentlichen Diätzeitraum, es ist kein Diet Break geplant, aber dann eben zwischen der BMBF und der AMBF wird es sinnvoll werden aufgrund des längeren Zeitraums, dass man eben dann in die AMBF sozusagen rein reversed. Ja.
Mhm.
Kann man so sagen.
Du hast selbst auch in deiner Prep keinen Diet Break gemacht, oder?
Ich habe keinen Diet Break gemacht. Hätte mich auch, wie du schon vorher mit der Routine angesprochen hast, glaube ich, ein bisschen zu sehr aus der Routine geworfen wieder, weil du halt dann doch aus dem Diätmodus ein bisschen rauskommst, rauskommen musst, logischerweise, weil es der Sinn vom Dietbreak. Mhm. Und da hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt Bock drauf gehabt, auch rein mental jetzt. Und die Frage ist halt immer, ob ein Dietbreak jetzt mehr bringt als ein Refeed und ob dir ein Dietbreak einfach in der Situation, wo du dann bist, großartig was bringt, was du dir erhoffst davon. Das ist halt die Frage.
Das Ding ist halt immer, die Adaptionen, die durch eine Diät entstehen und die negativen Auswirkungen im Hinblick auf Hormonsituationen und generell die ganzen Anpassungen, die stattfinden, wirst du mit einer Woche Dietbreak niemals in den Griff bekommen.
Ja, ich habe gesehen bei mir in Amerika, ich bin 3 Wochen komplett overshoot und das ist ja kein Dietbreak.
Ja. Und ja, war schon ein ziemlicher Dietbreak eigentlich.
War schon
Nein, nach 3 Wochen bist du sofort wieder in die Diät rein.
Stimmt. Stimmt. Aber das war jetzt weit entfernt von Kalorien von Dietbreak. Und hat trotzdem mehrere Wochen gedauert, bis mal irgendwie was passiert ist. Und ich denke nicht, dass ich jetzt ein Typ war, wo die Hormone jetzt komplett am Arsch waren und da gibt es hier noch ärgere Fälle.
Ja.
Und da ist halt die Frage, ob dir ein Dietbreak irgendwie was bringt in der Prep.
Ja.
Ich glaube, der Großteil ist da halt mental einfach.
Ja, wenn es einfach sagt, es
tut
ja,
gut, genau. Vielleicht einmal eine Pause zu haben oder so.
Mhm.
Weil ich hatte eine Woche Dietbreak im Juli, also ziemlich genau bei Halbzeit. War von Anfang an noch so geplant, dass wir es ungefähr da und den Zeitraum rum machen. Jetzt rückblickend wäre es mir lieber gewesen, wir hätten ihn im Juni schon gemacht, weil ich da vom Auslandssemester halt heimkommen bin, Jetlag, Trainingsperformance nicht on point, die ganzen Sachen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Egal jetzt, aber mir hat es schon, auch wenn es nur in der Woche und in der Woche danach sich gut angefühlt hat. Ich hatte halt die Zeit, wir waren ja extrem viel früh fertig eigentlich für meine Verhältnisse und es war einfach irgendwie angenehm, weil ich habe es halt so gesehen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt diese Kalorien zur Verfügung und ich probiere es schon so umzusetzen, wie ich vielleicht am Tag nach der Diät angehen würde, weil das ist halt auch das, wenn du Prep so ewig lang dauert, du vergisst vollkommen, wie sich normal essen und normal leben anfühlt irgendwie, was auch gut ist. Es ist ja irgendwo, deshalb machst du es ja halt irgendwo auch. Aber es ist irgendwie, finde ich, eine gute Methode, um einfach mal zu testen, wie könnte der Tag ausschauen, wenn ich jetzt auf Verhaltungskalorien esse, weil das vergisst man ja komplett.
Ja.
Also so habe ich halt gesehen und dahingehend hat es mir dann schon ein bisschen was gebracht, weil ich dann nach der Prep das, zumindest das Gefühl hatte, okay, ich habe es schon mal geschafft, mich an diese Kalorien zu halten mit diesen Lebensmitteln und so. Und da hat es mir schon ein bisschen was geholfen. Also vielleicht, ist jetzt komplett individuell wahrscheinlich, es ist nur meine Anekdote halt, aber für mich persönlich war es schon sinnvoll. Also von dem her.
Okay, wenn es was bringt, dann ist wieder die Sache eben. Dann
und wenn man die Zeit hat.
Die Zeit war definitiv da, ja.
Das ist so der wichtigste Punkt.
Ja.
Ja. Also einfach nur, um die Prep komfortabler zu gestalten, ist halt...
Ja, moin, Ehre.
Ja, dass das nicht komfortabel ist, das sehe ich irgendwo klar.
Ja.
Achso, nein, Dietbreaks haben wir jetzt so keine eingeplant eigentlich.
Nicht vorausblickend jetzt schon. Ja. Wenn schon, dann im Prozess, aber plan jetzt noch nicht.
Ja, voll. Voll. Ja, wie hat denn bei euch so verhältnismäßig die Trainingsperformance runtergelitten? Bei dir weiß ich es eh so ein bisschen.
Mhm.
Wie war es bei dir?
Es ging eigentlich sogar.
Ja.
Also dadurch, dass ich nicht viele andere Stressoren hatte, ist es eigentlich sogar gegangen, weil halt das Training das einzige war, wo ich wirklich Energie investieren musste.
Ja.
Und ich meine, ich habe halt sonst nichts gemacht den ganzen Tag, deshalb ging's. Aber also ich ja, ich hatte halt das Glück, dass ich Ferien hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich gepreppt habe. Ich hatte halt Ferien zwischen 4. und 5. Semester. Und ich meine, sicher habe ich was gemacht. Ich habe halt da angefangen mit dem Coachen und die ganzen Sachen, aber es ist halt jetzt was anderes, wie wenn du es Vollzeit machst oder wie wenn du es halt Vollzeit gerade studierst oder sonst irgendwas. Also ich hatte jetzt nicht so viele Stressoren, dass ich gesagt hätte, das hätte sich jetzt negativ ausgewirkt.
Petra kündigt direkt heute.
Ja. Und dementsprechend ging es. Also ich habe es halt nur zum Beispiel bei Kniebeugen oder sowas gemerkt, dass ich relativ schnell eigentlich zu Beginn einmal runter musste. Aber das Arbeitsgewicht, was ich dann hatte, habe ich bis zum Schluss gehalten.
Mhm.
Und auch sonst, gut, es ist sehr schwer zu sagen, weil ich habe mir ja im Juli oder im August die Schulter verletzt und habe dann halt nicht mehr Bank drücken können, ein paar Wochen lang kein Schulterdrücken machen können und so weiter. Seitdem, ich habe dann mit 1 Kilo seitdem wieder angefangen, das war auch ziemlich geil. Das war richtig Arsch, aber dementsprechend kann ich es halt nicht sagen, natürlich war die Performance danach nicht mehr dieselbe. Also, aber ob das anders gewesen wäre, wenn ich mich nicht verletzt hätte, kann man halt so jetzt nicht sagen. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also ich habe mal gedacht, dass die Performance auch bei Squats oder sowas mehr runtergehen wird.
Wie war es bei dir?
Das denke ich auch, viel Mindset.
Ja.
Ja.
Es war schon, also wie gesagt, die ersten 10 Kilo, die waren super. Und dann war schon immer so super.
Der 1. Juli.
Ja, ja, der 1. Juli. Der scheiß 1. Juli. Und dann war halt der Gewichtssprung von meinem Startgewicht zu dem, was ich halt dann gehabt habe, halt schon riesig. Wenn du halt mal 15 Kilo weniger oder so hast, ist halt schwierig, dass du jetzt die Kraftwerte haltest einfach. Das ist, wird schwer passieren. Egal, ob jetzt im Maximalkraftbereich oder im Hypertrophiebereich. Und das heißt, bei den meisten Übungen habe ich schon reduzieren müssen. Verhältnismäßig jetzt nicht viel, aber es hat sich einiges einfach deutlich, deutlich schwerer angefühlt. Zum Beispiel, wenn ich an ADLs denke, Alter, wenn man da 180 Kilo rausgekommen hat, nach ein paar Wochen mal mit 15 Kilo weniger, denke ich, Alter, was passiert? Wie soll ich das irgendwie, wie soll ich eine Wiederholung machen? Also es war schon bei einigen Übungen einfach, dass sich das Gewicht einfach scheiß schwer angefühlt hat. Ja. Plus, dass eben bei mir auch, muss mit dem Knie dazukommen, dass ich dann eben auch nicht wirklich Beine trainieren konnte, gescheit also Quads, eigentlich die halbe Prep hindurch, wodurch halt auch nochmal mehr Muskelmasse verloren gegangen ist, ist halt dann auch wieder schwer zu sagen, was wäre passiert, wenn ich nicht, wenn ich ganz normal weitermachen hätte können. Aber es war schon spürbar, der Kraftverlust. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass man es einfach akzeptiert und sieht, dass es nicht darum geht, dass man jetzt stärker wird oder dass man die Kraft unbedingt haltet. Weil letztendlich ist es scheißegal, wenn du jetzt beim kurzen Bankdrücken 5 Kilo weniger pro Seite hast. Die Brust wird jetzt deswegen nicht komplett scheiße ausschauen. Man sollte natürlich versuchen, dass man die Kraft so gut wie möglich hält. Aber man sollte sich dennoch nicht selber im Weg sein und das Gewicht um jeden Preis halten wollen, wenn es aber nicht geht. Und der Punkt wird in der Prep bei den meisten kommen, die schon auf einem gewissen Kraftlevel sind, wo man einfach reduzieren muss. Und wenn ein gewisser Gewichtsverlust beim Körpergewicht stattgefunden hat, dann wird es nicht passieren, dass du das Gewicht steigerst noch. Ich kenne niemanden, der jetzt in der Offseason die 60er drückt und kurz anpackt und dann 15 Kilo weniger wiegt und nicht immer die 60er easy drückt und genauso leicht drückt wie damals. Also so sehe ich das halt. Und es gibt natürlich welche, die sagen, sie haben sich in der Prep gesteigert. Muss ich halt ehrlich gesagt sagen, okay, wo warst du in der Offseason mit deinen Kraftwerten und ob da nicht vielleicht Potenzial auf der Strecke geblieben ist. Weil ich hätte keine Übung, die ich in der Offseason ausgemerkt habe oder wo ich sage, okay, da war ich im guten Kraftlevel, hätte ich irgendwie dann gedacht, dass ich 10 Wochen out noch steigern kann, neben Leben. Ja. Kommt immer darauf an, aber ich denke, kommt immer auch darauf an, wie du schon sagst, Stressmanagement und sowas. Wenn jetzt weniger vielleicht da auf dich zukommt und du mehr Zeit hast, mehr Ressourcen, dass du das Training wirklich optimal durchziehen kannst, ist natürlich immer optimal, aber egal wie gut man das alles managt, der Punkt wird kommen, wo man runter muss irgendwo. Hundertprozentig.
Ja. Und wo auch jedes einzelne Training einfach nur mehr ein Kampf ist.
Ja, ja.
Also das war echt, wir haben auch kurz, also in der letzten Episode darüber gesprochen, es ist wirklich in der Diät, wenn du auf einem gewissen Körperfettanteil bist und schon so zu kämpfen hast, dass du die Gewichte überhaupt noch hältst, da ist halt jeder einzelne Satz ein Kampf.
Ja. Das Mental.
Das ist das Härteste. Ja. Also. Ja. Und wo du dich dann vielleicht selber filmst und du siehst halt, das hat eigentlich gar nicht so schwer ausgeschaut oder so, aber es fühlt sich einfach so unglaublich hart an. Ja. Das ist halt das Schwierige an dem Ganzen, finde ich.
Weißt du, wie ich dann seitdem gemacht habe und auf einmal nach einem Satz seitdem komplett fertig war mit meinem Leben. Das ist crazy. Also komplett, weil einfach alles leer war und sich dann so, Alter, was passiert? Bei einem Satz seitdem. Also das ist schon crazy. Schon crazy, aber geil.
Habt ihr das Gefühl, weil wir auch in der vorigen Folge darüber geredet haben, dass Frauen quasi Schwierigkeiten haben mit der Intensität, raufzugehen im Training, dass dann eben auch Frauen und Männer quasi in der Prep, dass Männer einfach genau deswegen einen größeren Kraftverlust haben als Frauen. Weil ich habe eigentlich relativ das Gefühl, dass viele Frauen in der Prep jetzt nicht so, wie du gesagt hast, es ging eigentlich, ja?
Ja.
Dass einfach viele Frauen oft in der Prep jetzt nicht so massive Kraftverluste erfahren, weil sie einfach von Haus aus quasi weniger intensiv trainieren. Habt ihr das Gefühl?
Du meinst davor schon?
Ja, genau, okay. Einfach so generell. Oder auch vielleicht, weil Männer, wir haben auch davor geredet, Männer verlieren ja auch viel mehr Gewicht jetzt als Frauen. Ich meine, prozentuell gesehen ist es dann wieder ähnlich, aber ob das vielleicht irgendwie auch zusammenhängt, dass Männer, glaube ich, diesen Kraftverlust deutlicher erfahren in der Prep.
Ein ganz wichtiger Punkt ist halt, dass Frauen meistens weniger Muskelmasse verlieren als Männer, einfach von den Hormonen her. Und weniger Muskelmasse verlieren heißt halt auch, dass du wahrscheinlich die Kraft besser halten kannst. Also ich denke nicht unbedingt, dass das jetzt mit der Intensität zusammenhängt. Zum Beispiel, wenn ich mir Mary anschaue, Paradebeispiel natürlich, wie immer. Die trainiert nicht die hat vorher nicht schwach trainiert und hört dann auch nicht irgendwie auf, dass sie in der Prep, oder trainiert dann auch nicht in der Prep auch noch schwach, nur damit sie die Kraft halt halten kann.
Ja.
Die hat halt einfach weniger Muskelmasse verloren als jetzt zum Beispiel ich, hundertprozentig.
Was sagst du? Voll. Ja, geh voll konform mit dir. Also. Ja, voll. Nee, also definitiv, aber du hast die Hormonsituation angesprochen. Deswegen würde ich noch ein ganz interessantes Thema da eruieren. Sagt man das so? Jawohl. Das geht weird, Alter. Und zwar, wie war das bei dir? Ab welchem Zeitraum, ab Sommer hast du deine Tage noch nicht mehr gehabt? Deinen normalen Zyklus. Habt ihr davor geschaut, wie der Gewichtsverlust ist im Hinblick auf die verschiedenen Zykluswochen? Oder einfach generell den absoluten Gewichtsverlust?
Absolut. Wir haben es uns nur absolut angeschaut, aber bei mir ist halt immer so 60 Kilo die magische Grenze, ab der ich meine Periode nicht mehr kriege. War beim letzten Mal auch so.
Okay.
Oder ist eigentlich immer so. Das ist so 60 Kilo ist so diese Grenze, wenn ich da drunter komme. Deshalb war es bei mir, dieses Jahr war das erste Mal, dass ich knapp unter 60 Kilo meine Tage noch einmal hatte. Also war das ein Riesensuccess für uns, weil wir das noch nie geschafft haben vorher. Also das war halt das, aber so sonst nicht. Also in Hinsicht auf Zyklus oder so haben
wir
das
nicht. Okay.
Anschaut.
Berücksichtigt ihr das bei euren Klientinnen? Also den weiblichen Zyklus?
Ja,
generell? Also in der generell Trainingsplanung und in der Diätphase? Oder?
Also ich lasse es mir quasi mit aufschreiben, wenn sie ihren Zyklus haben.
Mhm.
Aber auch selbst da, es ist jede Klientin ist was anderes. Es ist so Zyklus ist so ein extrem individuelles Thema, weil du jetzt, also da spielen so viele Faktoren mit und wenn du von Haus aus quasi schon Unregelmäßigkeiten hast, dann hast du gar keine Möglichkeit, das irgendwie mit dem Training auch noch abzugleichen.
Mhm.
Ja, also damit du es wirklich so mit dem Training, mit der Diät auch verfolgen kannst, ist einmal die Grundvoraussetzung, du hast einen regelmäßigen Zyklus und du weißt sicher, wie es passiert oder wann da kommt, wie stark die ganzen Symptome sind etc.
Mhm.
Aber das ist ja auch bei jetzt ganz normalen Frauen, die jetzt gar nicht auf Diät sind oder gar nicht viel trainieren, selbst das ist ja schon nicht immer gegeben, dass Frauen einen regelmäßigen Zyklus haben und da immer wissen, jetzt kommt er, jetzt kommt es nicht, wie stark kommt sie, welche Symptome habe ich währenddessen oder sowas. Das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und extrem individuell.
Also ich mache es eigentlich genauso. Ich lasse es auch mit aufschreiben und halt auch mit dokumentieren, welche Symptome mit beobachten.
Ja.
Genau. Und dann schau halt rückblickend, okay, gibt es Zusammenhänge zwischen dem, wie sie sich gefühlt hat, wie das Gewicht vielleicht ausgeschaut oder so. Aber das musst du sowieso mal eine Weile oder ein paar Monate mindestens beobachten, um zu schauen, gibt es überhaupt einen Zusammenhang.
Ja.
Und wenn es jetzt wirklich akut ist, dass mir halt eine meiner Mädels schreibt, so hey, ich habe solche Regelschmerzen, soll ich ins Training gehen, soll ich mal Ibuprofen reinschmeißen und ins Training gehen oder soll ich es lassen? Gibt es genug, die das machen? So ist es jetzt nicht. Dann schaut man sich es halt individuell je nach Situation halt an.
Mhm.
Aber
es ist auch dann, was man auch eben gut beobachten kann, ist dann, okay, mit den Wassereinlagerungen, mit Gewichtsschwankungen, weil es ist ja auch gar nicht Gewichtsschwankungen, sondern auch viele Frauen können sich dann eine Zeit lang einfach nicht anschauen im Spiegel, weil sie einfach überall das Wasser sehen, die Wassereinlagerungen sehen. Und wenn du da das dann aber beobachten kannst, dass es quasi in einem regelmäßigen Ablauf kommt, ja, dann weißt du einfach schon, dass okay, das erste Mal schieben sie Panik, weil die meisten starten es wirklich, ihren Körper so genau zu beobachten, wenn sie auch wirklich bei einem Coaching starten.
Mhm.
Ja, das heißt, wenn sie das erste Mal das dann erfahren, schieben sie mal voll Panik.
Mhm.
Beim zweiten Mal ist es dann schon ein bisschen leichter, damit umzugehen. Und dann siehst du halt quasi deine Schlüsse und du kannst dann halt, wenn das immer wiederkehrt, dann kannst du sagen, chill, wir wissen, was es ist, wir wissen, dass es wieder weggeht, es ist jetzt nur temporär.
Ja,
ja, also das deswegen lasse ich quasi auch quasi den Zyklus immer mit eintragen, mit beobachten, um dann halt eben auch, falls es halt andere Faktoren mit beeinflusst, dass wir da dann auch, weiß nicht, nicht reagieren, aber halt einfach wissen, okay, womit haben wir zu tun? Müssen wir reagieren? Müssen wir was ändern? Oder ist es einfach nur jetzt gerade diese Phase, wo wir auch wissen, dass sie von selber wieder weggeht?
Ja.
Ja.
Auch jetzt im Hinblick auf die Ernährungsstrategie, im Hinblick auf Cravings und all that stuff, ja. Sieht man auch immer sehr, sehr starke Zyklusabhängigkeit. Und auch also Training. Also ich habe auch Klientinnen, die haben während ihrer Tage massive Koordinationsschwierigkeiten und da stimme ich auch den Deload auf den Zyklus ab.
Ja, weil es keinen Sinn macht, wenn du es anders machen wirst. Du kannst nicht die letzte Mesowoche genau da hinlegen, wo du halt nicht trainieren kannst, weil du dich scheiße fühlst.
Ja.
Das funktioniert halt nicht.
Habe ich nur bei zwei Klientinnen bisher gemacht, aber da war es nötig. Ja. Und das ist eben auch jetzt nicht bei jeder Frau, sondern es ist eben
inside. Das ist ganz wirklich, es ist massivst unterschiedlich.
Ja.
Ja.
Wirklich massivst.
Weil andere haben da damit überhaupt keine Probleme.
Mhm.
Ist bei deinen Frauen.
Alter.
Coaching.
Ihre.
Ihre.
Nein, was sagen? ehrlich gesagt, habe ich genau die Frauen, wo es jetzt nicht so einen großen Einfluss hat. Mhm. Und wo es jetzt auch mit den Gewichtsschwankungen nie jetzt irgendwie so ist, dass ich jetzt immer sage, okay, muss man immer die erste Woche mit der ersten vergleichen. Mhm. Zuerst, weil sonst einfach immer viel zu unterschiedlich ist und das Gewicht viel zu schwankt. Aber wie schon gesagt, wenn es ein muss und wenn es notwendig ist, und das ist halt einfach bei einigen der Fall, dann muss man es auf jeden Fall darauf abstimmen. Mhm. Weil Melly sagt, es geht halt nicht anders. Macht halt wenig Sinn. Mhm.
Definitiv. Ja, that's it.
That's it.
That's it. Ja. Crazy. Okay, habt ihr sonst noch eine Frage?
Gute Frage.
An die Boys from Oregon.
An die Boys from Oregon.
An die Boys.
Today we hear me.
Yeah.
Haben wir noch Themen offen?
Haben wir noch Themen offen? Eigentlich nicht.
Ich bin gerade voll outgeblankt. Keine Ahnung.
Fällt das an nicht? Wenn man...
Gut.
Wenn man mehr über euch wissen möchte,
ja.
Wo kann man das rausfinden? Wie findet man euch? Außer jetzt im Das Gym.
Ja, aber eigentlich da immer.
Ja,
im Das-Gym
eigentlich. Ja, eigentlich schon. Außer jetzt die Woche halt.
Sofern gesund, immer im Das-Gym eigentlich. Der Manu ist nicht so oft und so lang da wie ich. Ja. Aber er ist schon auch oft da und lang da. Aber nicht so lang und nicht so oft. Ja. Aber ansonsten, wo findet man uns? Natürlich auf Apple Podcasts mit Progressive Muscle Talk.
Oh.
Und ja, ansonsten auch auf Spotify.
YouTube.
Und
Soundcloud, Alter.
Und Soundcloud. Also es gibt auch Leute, die hören auf Soundcloud. Ist ihre. Ja. Und ansonsten auf Instagram unter christian.küss mit UE geschrieben und manuel.teufel mit
EU geschrieben.
EU geschrieben.
Habt ihr das einstudiert irgendwann einmal? Nee, das
und geil. Ja. So schaut's aus eigentlich.
So schaut's aus.
So schaut's aus. Ja.
Boys from Oregon.
Die Boys from Oregon.
Perfekt. Dann würde ich sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, macht es wie immer, liefts einen Like. Ich kann nicht Deutsch reden. Auf YouTube und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung auf
iTunes,
Apple Podcast. Heißt Apple Podcast?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein Nicht-Apple-Mensch. Ich habe keine Ahnung.
Also einfach iTunes.
iTunes?
Eigentlich heißt es Apple Podcast.
Eigentlich heißt es ja nur Podcast.
Ja.
Ja, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da und ein Review auf alle Fälle und teilt die Episode in eurer Instagram-Story, macht einen Screenshot. Boom, gut gemacht. Und that's it. Danke, dass wir da sein durften, dass ihr bei uns da wart. Ziemlich geil.
Yeah.
Ja. Also es ist komplett gestört.
War cool.
Abriss, Alter.
Ich brauche einen Nap. Müde.
Reiß mal.
Perfekt.
Reiß mal.
Bis zum nächsten Mal und
ciao. Moin, ciao.